Vor einiger Zeit erfuhr ich von einer Pastorenfamilie aus Uganda. Sie hatten die Zeit der brutalen Christenverfolgung dort miterlebt. Sie waren in dem Zusammenhang nur knapp dem Tode entronnen. Und mit Hilfe von Freunden war ihnen dann die Flucht in den Westen gelungen. Und eines Tages, sie waren schon in der Freiheit, da sagte seine Frau, waren sie schon einige Tage im Westen, einige Zeit, du, morgen möchte ich in die Stadt fahren und ein paar Kleider für die Kinder kaufen. Und unmittelbar, nachdem sie das gesagt hatte, brach sie in Tränen aus. Warum? Sie konnte sich gar nicht wieder beruhigen. Der Grund? Diese Frau hatte jahrelang unter dieser direkten Bedrohung durch den Tod gelebt. Und diese Bedrohung war ihr so bewusst gewesen, dass sie gar nicht mehr gewagt hatte, das Wort morgen in den Mund zu nehmen. Einfach so zu sagen, sorglos, morgen fahren wir in die Stadt. Und das hat sie umgehauen. Ihre schlimmen Erfahrungen hatten diese Christin dazu gezwungen, etwas zu verinnerlichen, was im Grunde für jeden von uns gilt. Es gibt keine Garantie für einen Morgen. Es gibt keine Garantie für einen Morgen. Und umso schwerer wiegt Gottes Versprechen, an das uns dieser Sonntag heute besonders erinnern will. Über ihrem Gottesdienstzettel steht das Wort auch groß, Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, nächsten Sonntag schon erster Advent. Heute Ewigkeitssonntag, in den meisten Terminkalendern, die Sie zu Hause haben, wird wahrscheinlich ein anderes Wort stehen, Totensonntag. Das dient der Erinnerung der Verstorbenen. Viele werden heute auf die Friedhöfe gehen und dort Blumen auf die Gräber legen. Was für die Welt der Totensonntag ist, das ist für die Kinder Gottes, die Kinder des lebendigen Gottes, der Ewigkeitssonntag. Oder wenn wir es in Anlehnung an Römer 5 sagen wollen, mit dem wir uns ja in den letzten Wochen beschäftigen, im Camp Adam begehen sie heute Totensonntag und im Camp Christi feiern sie heute Ewigkeitssonntag. Und das heißt, wir, die wir von uns aus nicht mal einen Morgen in den Händen haben, bekommen von Jesus das Versprechen, dass er eine ganze Ewigkeit für uns bereithält. Es ist unfassbar. Und die Begründung und die Garantie dafür hatten wir schon letzte Woche in Römer 5 gefunden. Die letzten drei Verse daraus wollen wir heute noch einmal in Erinnerung rufen, damit uns das auch durch diese Woche wieder begleiten kann. Und wir lesen zunächst Römer 5, 18 bis 21. Sie haben die Verse vor sich auf dem Gottesdienstzettel. Und wer das ausführlicher noch mal nachhören will vom letzten Mal, der kann das über unsere Homepage tun, beg-hannover.de. Da kann er nochmal eine ausführlichere Auslegung dieses Zusammenhangs nachhören. Paulus schreibt, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, nämlich durch Adam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle die Rechtfertigung, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die viele zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, wir erinnern uns, Christus wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz, dort gab er sein Leben für unsere Schuld, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Tod hat ausgespielt für diejenigen, die zu Jesus gehören. Hier liegt wirklich die Garantie für die Ewigkeit. In diesen Versen erinnert Paulus aber auch nochmal daran, wie diese Welt zu dem werden konnte, was sie ist. Was ist diese Welt ohne Christus? Sie ist eine Ansammlung von Friedhöfen, ein Tal der Tränen und der Trauer. Diese Welt ist ein Jahrmarkt der Ablenkungen, auf dem die Menschen so herumtollen, als würden sie ewig hier leben. Und sie wissen im Letzten doch, dass es morgen vorbei sein kann. Aber wer hält es aus, mit diesem Wissen zu leben wirklich? Sie tollen herum, als ging es hier ewig so weiter. Und in Wirklichkeit ist ihnen nicht einmal das Morgen sicher. Aber Gott hat reagiert. Gott hat auf die akute Not, wie sie uns in Römer 5 vor Augen steht, reagiert. Mit zwei Strategien. Eine langfristige Strategie und eine kurzfristige Strategie. An die langfristige Strategie erinnert Römer 5, 21. Die Gnade herrscht zum ewigen Leben. Damit ist der Tod ausgehebelt. Die Gnade herrscht, Gottes Gnade. Gottes Gnade greift ein und setzt sich durch. Herrscht. Ist nicht unterzukriegen. Wie? Durch Gerechtigkeit, sagt Paulus. Und damit meint er hier, dadurch, dass Gott uns gerecht spricht, dadurch, dass Gott uns vergibt, dadurch, dass Gott uns für gerecht erklärt, dadurch, dass Gott uns das Kettenhemd der Sünder und der Eingekerkerten und der dem Tod Verfallenen abnimmt und uns kleidet in das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das Jesus uns überwirft, weil er alle Strafe bezahlt und alle Schuld getragen hat. Die Gnade herrscht zum ewigen Leben durch Gerechtigkeit, damit ist der Tod ausgehebelt. Und durch wen geschieht das? Allein durch Jesus. Und deswegen gilt ihm auch das letzte Wort in diesem fünften Kapitel. Herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn Sie Römer 5 insgesamt ansehen, dann werden Sie erkennen, dass das eine geniale Klammer ist, so wie Jesus am Ende von Kapitel 5 steht, so steht er auch am Anfang von Kapitel 5. Kapitel 5 hatte begonnen mit dem Wort, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und genau das wiederholt Paulus hier wie ein Refrain. Die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit. Wir sind gerecht geworden, freigesprochen worden, Gottes Kinder geworden, zum ewigen Leben dadurch geführt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es hängt alles an ihm. Und darum feiern wir mit Jesus Ewigkeitssonntag im Camp Christi. Das ist die langfristige Strategie. Und das kam auch gestern beim Seminar von CDK, also Christen im Dienst an Kranken, immer wieder zum Ausdruck. Da waren Ärzte da, Pflegekräfte, die in ihrem Dienst ja immer wieder hart mit dem Tod und mit ganz viel Leid und ganz viel Krankheit konfrontiert sind. Und das klang immer wieder so durch bei allem Bemühen um die medizinischen Einzelfragen, um die Frage, wie gehen wir mit Depressionen um, was ist Schizophrenie, wodurch entstehen Süchte und wie können wir als christliche Mediziner darauf reagieren, mit medizinischer Fachkompetenz und zugleich mit seelsorgerlicher Hilfe. Und bei allem war das immer wieder das Zentrale, was auch die Ärzte gesagt haben und die Pflegekräfte. Unser wichtigster Auftrag, unser größtes Ziel ist es, Menschen auf die Ewigkeit zu verweisen. Das ist unser Hauptauftrag. Gut, das ist das Entscheidende. Das ist die langfristige Strategie. Aber wie sollen wir, solange wir auf dieser Adamswelt leben, nicht im Adamscamp, wohlgemerkt, aber wir leben im Christuscamp in dieser Adams, ja, und auch Arbeitswelt, das stimmt. Wie sollen wir da durchkommen, bis wir in der Ewigkeit angekommen sind? Wie sollen wir da durchkommen? Und hier greift nun Gottes kurzfristige Strategie, die sofort einsetzte, sobald die Katastrophe mit Adam und Eva passiert war. Für unser Leben hier auf der Erde hat Gott uns bestimmte Ordnungen und Strukturen gegeben. Tja, das sind gewissermaßen Geländer, an denen wir uns festhalten können, an denen wir uns orientieren können. Das ist die Lebenshilfe aus der Ewigkeit, wenn man so will. Die Ordnungen, die Strukturen, die Gott uns hier für unsere Nachfolge gegeben hat, die Lebenshilfe aus der Ewigkeit. Er hat uns zum Beispiel die Schöpfungsordnung gegeben mit Ehe und Familie. Auch das passt zu diesem Wochenende. Dafür haben gestern auch einige von Ihnen mitdemonstriert zwischen Steintor und Landtag, weil diese Schöpfungsordnung massiv angegriffen wird vom Zeitgeist, massiv angegriffen wird von Teilen der Politik, die viel daran setzen, die Familie zu zerstören, die viel daran setzen, um die Kinder schon möglichst früh unter ihre Kontrolle zu kriegen und durch eine verantwortungslose Frühsexualisierung ihre Bindung an die Eltern und ihre seelische Stabilität letztlich zu zerstören. Und es ist gut, dass gestern auch viele Christen dabei waren, als es für die Verteidigung der Schöpfungsordnung auf die Straße ging zwischen Steintor und Landtag. Und eine andere Struktur, die Gott uns für diese Zwischenzeit bis zur Ewigkeit gegeben hat, ist die Gemeinde. Das ist auch eine Art von Ordnung, von Geländer. Damit sagt Gott, kein Gotteskind soll den Weg zur Ewigkeit alleine gehen müssen. Gott hat uns die Gemeinde geschenkt als Schutzraum und Ermutigung und Orientierung, als Arbeitsfeld, als Bewährungsfeld, als Einsatz- und Dienstchance für jeden Christen. Und auch dieser Gemeinde hat Gott bestimmte Ordnungen gegeben, eine Struktur, ein Gerüst. Und damit sind wir beim zweiten aktuellen Anlass des heutigen Tages. Wir feiern ja heute nicht nur Ewigkeitssonntag, sondern zugleich auch die Einführung der Ältesten. Und so wie Jesus seine Hand über die Ehe und Familie hält, hält er auch seine Hand über die Gemeinde. Und darum hat er auch vorgesehen, dass auch seine Gemeinde eine gute Ordnung hat. Und hat uns das in der Bibel offenbart. Nicht bis in die letzten Einzelheiten ist das alles festgelegt. Da gibt es eine gewisse Gestaltungsfreiheit, die jede Gemeinde vor Ort entsprechend nutzen kann, wie sie sich von Gott geführt sieht. Aber es gibt Grundlinien und es ist unverzichtbar. So macht die Bibel deutlich, dass es eine klare Leitung geben muss. Zum Beispiel, und auch dazu hat Jesus uns in seinem Wort wichtige Informationen offenbart. Und einen der Texte dazu wollen wir nun heute aus aktuellem Anlass uns wieder mal in Erinnerung rufen, um zu sehen, welche Verantwortung hier jeder von uns hat. Wir haben vorhin die Texte über die Verantwortung und den Dienst der Ältesten gehört, 1. Timotheus 3 und 1. Petrus 5. Und wir haben jetzt hier noch einen Text abgedruckt auf unserem Gottesdienstblatt, der deutlich macht, welche Verantwortung die Gemeinde gegenüber ihrer Leitung hat und wie das im Zusammenspiel zum Segen für alle gestaltet werden soll. Das ist nochmal ein Text von Paulus und den wollen wir jetzt im zweiten Teil miteinander lesen und studieren. 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 22. Da steht oben 25, es muss eigentlich sein bis 22. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht, vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände liegen niemandem schnell auf, mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Jede Gemeinde, das macht der 1. Timotheusbrief durchweg deutlich, braucht eine solide Leitung. Und jede Leitung braucht eine wohlwollende Gemeinde, die sie in diesem schweren Dienst unterstützt. Das ist ein Wechselspiel. Und darum ermahnt Paulus den Timotheus und damit eigentlich die Gemeinde, die ganze Gemeinde dort in Ephesus, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Wie ihr miteinander umgeht, auch wie ihr als Gemeinde mit euren Leitern umgeht, das ist nicht beliebig. Das ist keine Geschmacksfrage, sondern das ist ein Teil eurer Nachfolge. Das berührt auch euer Verhältnis zum Herrn Jesus. Wie ihr mit euren Leitern und mit eurer Leitung umgeht. Und darum wird Paulus jetzt sehr konkret, wenn er beschreibt, wie die Geschwister miteinander umgehen sollen. Und das wollen wir uns aus Anlass dieses Tages noch einmal in Erinnerung rufen. Und das Erste, was Paulus der Gemeinde für den Umgang mit ihren Gemeindeleitern ans Herz legt, sind die Verse 17 und 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Es ist das Erste, Gemeindeleiter gehören geehrt. Gemeindeleiter gehören geehrt, sagt Paulus. Und wir stutzen, sagen wir, gehört nicht die Ehre Gott allein, warnt die Bibel nicht gerade vor Menschenverehrung, wir sollen nicht Menschen verehren. Aber hier steht's, Gemeindeleiter gehören geehrt, sagt Paulus. Das ist unserem Denken im 21. Jahrhundert besonders fremd und darum wird uns dieser erste Aspekt von 1. Timotheus 5 etwas mehr Zeit kosten als die folgenden. Also, Gemeindeleiter gehören sogar doppelt geehrt, sagt Paulus. Und Luther übersetzt das, die halte man zwiefacher Ehre wert. Warum? Diese Stelle ist kein Ausrutscher, das finden wir ganz ähnlich ausgedrückt auch in anderen Zusammenhängen der Bibel, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Da sagt Paulus, wir bitten euch aber, lieber Brüder, erkennt die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen habt, sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und eine andere Stelle noch ist Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 17. Da sagt der Hebräerbrief, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Also sie müssen selbst ja vor Gott Rechenschaft ablegen für ihren Dienst. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn, so fügt der Hebräerbrief hinzu, das wäre nicht gut für euch. Also wenn die Ältesten ihren Dienst nicht mit Freuden, sondern nur mit Seufzen tun könnten, dann wäre das auch für die Gemeinde nicht gut. Drei verschiedene Begriffe verwendet das Neue Testament ja für die Gemeindeleiter. Sie sagt Älteste, das soll so ihre geistliche Reife ausdrücken. Dann nennt sie die Ältesten auch Bischöfe oder Aufseher, da geht es um die Führungsaufgabe und die geistliche Autorität. Und sie spricht von den Ältesten als Hirten und Pastoren, da geht es um die Fürsorge und die geistliche Ernährung. Hirten, Pastoren. Und diese Ältesten, Bischöfe, Hirten, Pastoren sollen doppelter Ehre für würdig befunden werden. Und Ehre, das meint Respekt, Achtung, Akzeptanz, Anerkennung. Warum das? Das gilt natürlich jedem Menschen gegenüber. Ehre, Akzeptanz, Achtung, Anerkennung. Jedem Menschen und jedem Glaubensbruder und jeder Glaubensschwester erst recht. Aber Paulus meint hier etwas Spezielles. Er sagt, wir sollen ihr Amt achten. Wir sollen sie um ihres Amtes willen, um ihrer Aufgabe willen besonders respektieren. Also verstehen Sie, wir sollen die Leiter nicht um ihrer Persönlichkeit willen verehren, weil sie so tolle Leute sind oder weil sie so klug sind oder so würdig oder weil sie so gut reden können oder weil sie so besondere Typen wären oder weil sie schon so lange durchgehalten haben. Das wäre ja auch ein Grund, jemanden zu ehren. Sondern um ihres Amtes willen, macht Paulus deutlich. Das heißt nicht, dass die Gemeinde keine Kritik üben darf. Das wird sogar besprochen, wie die Kritik erfolgen soll. Kommt gleich noch. Aber wenn das geschieht, soll es mit Achtung und mit Respekt geschehen und auf den Wegen, die Gott dafür vorgesehen hat. Sehen wir gleich noch. Wie segensreich und wirkungsvoll die Ältesten arbeiten können, das hängt zusammen mit dem Respekt und der Achtung, die die Gemeinde ihrem Amt entgegenbringt. Daran hängt ja auch ein Stück weit ihre Autorität. Denn was haben die Ältesten? Die Ältesten haben keine menschlichen Machtmittel, sondern in Anführungsstrichen nur jene Mittel, die Jesus ihnen gegeben hat. Das Wort, das Gebet und die Seelsorge. Das ist natürlich viel, aber es sind keine Machtmittel. Ältesten sind keine Arbeitgeber, die ihre Gemeinde bezahlen. Eher umgekehrt. Ja, sie haben keine weltlichen Druckmittel. Niemand muss ihnen folgen. Niemand muss den Ältesten folgen. Jedes Gemeindeglied, jeder Gottesdienstbesucher kann jederzeit Tschüss sagen. Und da können die Ältesten nur versuchen zu überzeugen oder fröhlich hinterherwinken. Das machen sie natürlich nicht. Sie versuchen zu gewinnen, zu überzeugen. Aber jeder kann jederzeit Tschüss sagen. Jeder kann sagen, ich mache nicht mehr mit. Jeder kann gehen, wann er will. Jeder kann kommen, was er will. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinde. Gemeinde Jesu, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, ist eine absolute Freiwilligkeitsveranstaltung. Und das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Ja, das unterscheidet Gemeinde Jesu ja von einer Sekte. In einer Sekte, da gibt es Gruppendruck, in einer Sekte gibt es persönlichen Zwang, in einer Sekte gibt es Einschränkung der Privatsphäre. Das alles darf es in der Gemeinde Jesu nicht geben. Auch nicht durch die Ältesten. Aber was wir haben, ist Gottes Wort. Und wenn Jesus Älteste beruft, dann gibt er ihnen auch Vollmacht. Und dann gebraucht er sie auch, um seine Gemeinde zu bauen. Und darum tut eine Gemeinde sich selbst den größten Gefallen, wenn sie ihre Leiter, wie Hebräer das sagt, akzeptiert und achtet. Weil sie dann nämlich so viel wie möglich vom Dienst ihrer Leiter profitiert. Das ist ein Segen, der daraus folgt. Achtet eure Lehrer, wie sagt Hebräer, gehorcht ihnen und folgt ihnen. Und sie sollen das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch, sagt Hebräer 13. Vorausgesetzt natürlich, dass diese Leiter der Gemeinde gut vorstehen, wie Paulus hier in Vers 17 sagt. So wie die Bibel es fordert, dass sie die Gemeinde mit Gottes Wort speisen, dass sie treue Hirten sind, die sich wirklich für die Schafe einsetzen, die das Letzte für ihre Schafe geben, dass sie die Gemeinde vor Irrlehren schützen, dass sie selbst korrekturfähig und kritikfähig sind, dass sie die Schwachen mit Geduld tragen, dass sie die Aufrührer zurechtweisen und sich ihnen in den Weg stellen. Das alles kann die Gemeinde und muss die Gemeinde von ihren Leitern erwarten. Und für viele Zeitgenossen, auch unter Christen, ist es ein sperriger Gedanke, dass man jemanden nur um seines Amtes willen achten soll und besonders ehren soll. Die sind auch nicht besser, was wollen die überhaupt, wir sind doch alle gleich. Heißt es dann, natürlich sind die Ältesten nicht mehr wert als andere Christen, wir sind alle gleich vor dem Herrn, aber die Ältesten haben eine besonders schwere Aufgabe. Und sie müssen sich dafür auch vor Gott verantworten, ob sie dieser Aufgabe treu folgen oder nicht. Sie müssen leiten, sie müssen vorangehen. Sie müssen den Kopf raushalten. Sie sind in Verfolgungszeiten die Ersten, die abgeholt werden. sie haben gehen auch ein großes Risiko in dem, was sie tun. Und Luther hat das hier so übersetzt, die sich besonders, die sich mühen. Also sie haben eine schwere Aufgabe. Sie arbeiten hart bis an die Grenze der Erschöpfung. Das meint dieses Wort eigentlich am Ende von Vers 17. Welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, sie setzen sich ein, sie lassen da Kraft. Und dafür brauchen sie auch besondere Achtung und Akzeptanz. Und von der Bibel her ist das ganz klar. Und trotzdem ist unser Denken und Empfinden an dieser Stelle natürlich auch vom Zeitgeist mitgeprägt. Ganz klar, wir sind Kinder unserer Zeit. Bei dem einen etwas mehr, beim anderen etwas weniger. Und dafür gibt es einen eindeutigen Grund in unserer Zeit, den wir uns auch bewusst machen müssen, damit wir ihn besser durchschauen. Der Zeitgeist, dem wir besonders ausgesetzt sind, war der Geist der 68er, also der Neomarxisten. Und das ist nicht ohne Wirkung geblieben. Die Neomarxisten hatten sich vorgenommen, jegliche Autorität zu zerstören. Natürlich, um dann ihre Ideologie als neue Autorität auf den Thron zu setzen. Das war das Ziel dahinter. Jede Autorität zu zerstören, das war ihr Ziel. Und damit sind sie ziemlich weit gekommen. Sie haben eine echte Kulturrevolution geschafft. Und deswegen sind solche Demonstrationen ja nötig, wie sie gestern unternommen wurden. Das ist auch eine Folge davon. Natürlich gab es auch ein falsches Obrigkeitsdenken, dass man alles schluckt, was von oben kommt. Das ist natürlich auch falsch. Das ist auch nicht biblisch. Wir sollen kritisch prüfen. Wir sollen alles am Wort Gottes messen und beurteilen. Aber die 68er, die wollten eben nicht nur die Fehler beseitigen, nicht nur den Missbrauch der Ordnung abschaffen, sondern sie wollten die Ordnung als Ganze abschaffen. So, die 68er wollten auch die Ordnung als Ganze abschaffen. Auch ein guter Punkt von Gemeindeordnung, das kann man Handys nicht losgehen sollen. Kann aber immer mal passieren, ist auch nicht schlimm. Und der Leitspruch der 68er war, einige von Ihnen werden sich noch daran erinnern, unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Das haben die dann immer bei Demonstrationen im Chor geschrien. Ich weiß nicht, ob das gestern auch geschrien wurde. Und der Talar, der stand als Symbol. Als Symbol wofür? Als Symbol für Muff, für Kirche, für Gebote von Gott, für traditionelle Werte, für Autorität in der Familie, für Gehorsam gegenüber den Eltern, für Recht und Ordnung im Staatswesen, für klare Regeln im Umgang mit Sexualität, für die Förderung der klassischen Ehe. Für all das stand der Talar in den Augen der Neomarxisten. Und das sollte alles beseitigt werden. Das ist alles verlogen und verstaubt, haben sie gesagt. Das sind alles Unterdrückungsmechanismen einer patriarchalischen Zwangsgesellschaft. Und heute spricht man dann von Zwangsheteronomisierung. Dass die Leute gezwungen werden, in diesen Kategorien von Mann und Frau zu denken. Und darum kurzer Prozess mit der alten Ordnung. Schluss mit den traditionellen Werten. Macht die Autoritäten lächerlich, zerreißt die Talare, löst die Kinder auf, schlüsst sie heraus aus den Familien, löst die Familien auf, schickt die Kinder in die Ganztagskrippen, macht die Familien zu Kommunen mit allem, was dazugehört, freier Partnertausch, Gemeinschaftserziehung, Frühsexualisierung. Die Verbreitung des Kindesmissbrauchs ist auch eine Frucht dieser Kulturrevolution, weil man die ganze Sexualmoral total umgekrempelt hat. Das ist auch eine Frucht. Und natürlich wird kein Christ, der noch bei klarem Verstand ist, diese Kulturrevolution irgendwie gut finden. Und doch färben die Folgen immer noch auf uns ab, weil sie den Zeitgeist verändert haben und durch den Zeitgeist gewissermaßen indirekt uns in ihren Ausläufern noch erreichen. Das ist das Problem. Nicht in ihrer geballten Form, aber sie haben auf den Zeitgeist abgefärbt und der Zeitgeist will sozusagen durch die Ritzen unseres Denkens eindringen und uns beeinflussen. Und wir können dem Zeitgeist nur widerstehen, wenn wir ihn benennen, wenn wir ihn dingfest machen. Und darum ist es auch eine Aufgabe von Gemeindeleitern, sich mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen und ihre Gemeinde darauf aufmerksam zu machen und sie davor zu schützen. Also zum Beispiel dieser Vorbehalt gegen feste Institutionen, das kommt aus dieser neomarxistischen Wurzel. Und gerade meine Generation, muss ich sagen, tut sich sehr viel schwerer damit, sich irgendwo verbindlich als Mitglied einzuschreiben. Das hängt mit diesem Institutionsvorbehalt auch zusammen. In der älteren Generation ist das bei vielen noch viel selbstverständlicher. Die sagen, klar, kann ich verbindlich dazugehören, ist in Ordnung. Meine Generation tut sich da viel schwerer. Und andere haben grundsätzlich Vorbehalte gegen jegliche Hierarchie, gegen Leitung überhaupt. Darüber, dass man auch einer Leitung in gewisser Hinsicht Gehorsam schuldet, so wie das die Bibel hier sagt. Das ist auch so ein 68er Erbe, diese Vorurteile gegen Hierarchie. Das war bei denen doch Mode, dass man den Kindern eingeredet hat, sie sollten nicht mehr Mama oder Papa sagen, sondern Erika und Hartmut. Dann ruft der Sohn, die Mama sagt, hallo Julia, ne? Das ist doch nicht zufällig, damit sollte gesagt werden, es gibt kein Oben und kein Unten, es gibt keine Hierarchie. Es ist nicht so, dass die Eltern den Kindern gehorchen müssen, nein, umgekehrt, es ist nicht so, dass die Kinder den Eltern gehorchen müssen. Ja, die Eltern haben den Kindern nicht mehr zu sagen, als die Kinder den Eltern. Erika und Hartmut sind eben die Eltern und Thomas und Annette sind die Kinder. Das ist auch ein Erbe dieser Zeit. Und diese Veränderung im Denken und Empfinden unserer Generation, diese ideologische Gleichmacherei, die ist ein wichtiger Grund dafür, warum es uns heute besonders schwerfällt, ein Amt um seiner selbst willen zu ehren und zu respektieren. Das ist ein besonderes Problem unserer Zeit. Und das kommt noch dazu, zu all den Schwierigkeiten, die auch im ersten Jahrhundert schon hatten, wie Stolz, Eigensinn und ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber Unterordnung. Das hat den Menschen zu allen Zeiten geplagt. Sohn Paulus legt auf dieses Ehren besonderen Nachdruck. Er sagt doppelte Ehre. Damit will er einerseits die Größe des Respekts deutlich machen, starke Achtung, aber auch möglicherweise sagen die Ausleger zwei verschiedene Arten von Ehre. Einmal Respekt. Und dann kann das auch finanzielle Unterstützung bedeuten, dieses Wort. Im Englischen gibt es da ein schönes Wortspiel von Honor und Honorarium, also Ehre und Honorar gewissermaßen. Honor and Honorarium. Und Paulus hat beides im Blick, die Herzenshaltung des Respekts. Und dieser Respekt kann sich auch ausdrücken in einer angemessenen finanziellen Versorgung der Ältesten. Also als einer greifbaren Form der Achtung. Und nochmal, extra werden die Ältesten benannt, die sich in der öffentlichen Verkündigung mühen. Paulus geht wohl davon aus, dass dafür die meiste Zeit und Arbeitskraft aufgewendet werden muss. Und außerdem wird dadurch deutlich, dass auch damals nicht alle Ältesten die gleichen Aufgabenschwerpunkte hatten. Einige haben sich besonders in der Verkündigung gemüht, andere hatten andere Aufgabenschwerpunkte, aber alle mussten Lehre beurteilen können. Das verband sie. Es ist auch nicht gesagt, dass alle Gemeindeleiter unbedingt bezahlt werden müssen. Paulus hat ja selbst in einer speziellen Situation auch als lehrender Gemeindeleiter als lehrender Hirte bewusst auf finanzielle Unterstützung verzichtet, aus bestimmten Gründen. Und dennoch macht er immer wieder klar, wenn ein Prediger, wenn ein Gemeindeleiter, wenn ein Bischof, wenn ein Hirte, wenn ein Ältester gute Arbeit leistet und wenn er diese Arbeit hauptamtlich macht, also den größten Teil seiner Zeit dafür einsetzt, dann ist es auch geboten, ihn angemessen dafür zu entlohnen. Also 1. Korinther 9 zum Beispiel, 1. Thessalonicher 2, 7, 2. Korinther 11 und an anderen Stellen. Und die Sache ist dem Apostel so wichtig, dass er dafür zwei biblische Belege anführt in Vers 18. Das ist uns vielleicht aufgefallen, denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dabei fallen zwei Dinge ins Auge. Hier steht die Schrift. Und dann bringt Paulus ein Zitat aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25, Vers 4. Und ein Zitat, das im Neuen Testament sich findet, in Lukas 10, Vers 7. Und Paulus verbindet beides mit dem Begriff die Schrift. Das ist hochspannend. Das heißt, schon zu diesem frühen Zeitpunkt stehen das Alte Testament und das langsam entstehende Neue Testament gewissermaßen nebeneinander, mit gleicher Autorität. Und dann schauen Sie sich mal die Bilder an, mit denen Paulus den Dienst der Ältesten vergleicht. Du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Er vergleicht die Gemeindeleiter mit Ochsen. Und er sagt, du sollst den Arbeiter, der da schuftet, unterstützen. Also Leitungsdienst ist eine Ochsentour, heißt das. Leitungsdienst ist harte Arbeit, ist harter Dienst. Und das gilt natürlich auch für andere Dienste in der Gemeinde, die sind auch schwer. Und die kosten auch Hingabe. Und die kosten auch ganz viel Liebe, wenn man dranbleiben will. Und darum freuen wir uns auf den Mitarbeiterabend am kommenden Mittwoch. Und ich möchte auch nochmal ganz, ganz herzlich dazu einladen. Alle, die schon in der Mitarbeit stehen und alle, die den Wunsch haben, dazuzukommen. Es ist so wichtig, dass wir uns alle in dieser harten Arbeit, in diesem Einsatz, den so viele mit so viel Herzblut bringen, dass wir uns darin wirklich stützen und ermutigen und tragen. Und Paulus sagt hier, die Ältesten werden diesen Dienst umso wirkungsvoller tun können, wenn die übrige Gemeinde mit ihnen so umgeht, wie Jesus das will. Darum führt er das hier so aus. Also, das ist das Erste und das mussten wir am ausführlichsten erklären, weil das vom Zeitgeist besonders angegriffen wird. Dass sie das Amt und seinen Träger ehren und seine Autorität anerkennen. Gemeindeleiter gehören geehrt. Und das Zweite können wir jetzt wesentlich schneller machen. Gemeindeleiter gehören geschützt, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Gemeindeleiter stehen mit ihrem Dienst in der Öffentlichkeit. Gemeindeleiter müssen an vielen Punkten klar Position beziehen. Und da kann und da wird es passieren, dass Gemeindeleiter auch immer wieder Ärger und Unmut auf sich ziehen. Das weiß jeder, der in einem solchen Dienst mal tätig gewesen ist. Gemeindeleiter müssen immer Entscheidungen treffen, von denen andere Menschen betroffen sind. Und nicht jeder ist in allen Situationen mit ihren Entscheidungen einverstanden oder beglückt davon. Das ist auch normal. Und das ist für sich genommen auch nicht schlimm. Es gibt gute Wege, um solche Fragen geistlich und offen zu klären und zu besprechen. Darauf deutet Paulus hier hin. Und darum ist es auch wichtig, dass die Leiter ansprechbar sind, dass sie kritikfähig sind, korrekturfähig, dass sie zum Gespräch zur Verfügung stehen, dass man gut an sie rankommt. Und darum wollen wir uns auch immer wieder bemühen, dass es leicht ist und dass der Weg kurz ist, uns anzusprechen, anzurufen, anzumailen. Es gibt heute so viele Kommunikationskanäle. Aber offensichtlich ist es zu allen Zeiten auch vorgekommen, dass Gemeindeleiter zu Unrecht bezichtigt wurden, dass man sie diffamiert hat, dass man versucht hat, eine Antistimmung gegen sie zu schüren. Darauf hebt Paulus hier offensichtlich ab. Und das ist ziemlich leicht, Misstrauen zu schüren. Das ist ziemlich leicht. Es gehört kein großer Aufwand dazu, Halbwahrheiten zu streuen. Mal hier eine kleine Seitenbemerkung, mal da eine unheilvolle Andeutung oder auch nur ein vielsagendes Stirnrunzeln. Das geht sehr schnell. Und manchmal sind diejenigen, die am meisten Zwietracht schüren, dieselben, die dann lauthals beklagen, ach, dass es doch so viel Zwietracht gäbe. Das ist irgendwie seltsam, wie Pyromanen, die erst zündeln und dann hinterher Feuer, Feuer rufen. Gibt's immer wieder. John MacArthur schreibt zu diesem Vers aus dem fernen Kalifornien, ich zitiere, es gibt immer Leute, die darauf aus sind, einen Gottesmann oder Gemeindeleiter zu Unrecht fälschlich anzuklagen. Sie tun das möglicherweise, weil sie sich über seine Berufung ärgern, seine Lehre ablehnen, sich gegen biblische Autorität sträuben, ihm seine Wirksamkeit nicht gönnen oder um den Segen beneiden, den der Herr auf sein Leben gelegt hat. Letztlich jedoch zeigen sie durch ihre Angriffe, dass sie dem Teufel in die Karten spielen. Denn solche ungerechten Angriffe gegen Gottes Boten gehören zu dessen gefährlichsten Waffen. Josef, Mose, David, Jeremia, Nehemia und auch unser Herr Jesus Christus. Sie mussten alle solche falschen Anschuldigungen ertragen. Paulus ging es ebenso. Er hat darüber ausführlich im 2. Korintherbrief geschrieben. Oder, wie es der puritanische Autor John Trapp einmal gesagt hat, die Wahrheit hat immer ein zerkratztes Gesicht. Die Wahrheit hat immer ein zerkratztes Gesicht. Und dann formuliert MacArthur eine scharfe Konsequenz. Und ich weiß, ich kenne ja die Zusammenhänge dort auch ein bisschen. Er weiß, wovon er redet. Er sagt, der Dienst in der Gemeinde ist eine Vertrauensstellung. Dieses Vertrauen gründet in der Integrität und Glaubwürdigkeit des Dieners und in seinem gottesfürchtigen Lebenswandel. Gelingt es nun, ihn an diesem Punkt erfolgreich zu verdächtigen und zu diskreditieren, dann wird sein Dienst zerstört. Und darum ist es unverzichtbar, dass seine Leute in der Lage sind, Getratsche und Lügen von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Zitat Ende. Und darum legt Paulus den Gemeinden diesen zweiten Grundsatz so aufs Herz, dass er sagt, Gemeindeleiter gehören geschützt. Geschützt in ihrer Integrität. Schauen Sie, die Ältesten müssen ja die Gemeinde schützen. Und die Ältesten können die Gemeinde nur schützen, wenn sie selbst geschützt sind in ihrer Integrität. Und deswegen kann man sagen, eine Gemeinde, die ihre Ältesten schützt, schützt sich selbst, weil sie den Dienst ihrer Ältesten braucht und die Ältesten diesen Dienst nur dann tun können, wenn ihre Integrität, wenn ihre Vertrauenswürdigkeit nicht ins Zwielicht gerät. Sonst können die sonst was erzählen, es wird ihnen nicht mehr abgenommen werden. Es wird keine Kraft haben, andere zu überzeugen und es wird sich der Sünder dann immer dahinter verstecken können, dass er sagt, naja, der hat ja selber so viel Dreck am Stecken. Und darum fordert Paulus auf, lasst, Lasst nicht loses Gerede und Getratsche bei euch einreißen. Lasst das Tuscheln in den Hinterzimmern und den Nebengesprächen. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Das ist immer ein gewisses Maß an Öffentlichkeit, was dazu nötig ist. Keine Klage ohne Zeugen. Und wenn wirklich etwas vorliegt, dann klärt das auf ordentlich, auf faire Weise, sagt Paulus. Er sagt ja nicht, dass was unter den Teppich gekehrt werden soll, gerade im Gegenteil. Er sagt, wenn was zu klären ist, dann klärt das, aber auf dem Weg, den Gott dafür vorgesehen hat. Und das war übrigens kein Sonderrecht für Älteste, sondern allgemeine Praxis zur Klärung von Anschuldigungen, 2 oder 3 Zeugen. Mindestens macht das, aber was bei anderen auch gilt, sagt Paulus. Und es geht nicht darum, die Ältesten vor jeglicher Kritik zu schützen, sondern nur gegen ungerechte Angriffe. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Es geht darum, sie gegen Vorverurteilung zu schützen, gegen öffentliche und halböffentliche Verunglimpfung. Darum geht's hier. Und dann wird es sich erklären. Entweder erweist sich die Klage als falsch oder der Konflikt kann im Einvernehmen aufgelöst werden oder es stellt sich heraus, dass wirklich ein schwerwiegendes Problem vorliegt. Dann darf nicht gekungelt und nicht vertuscht werden. Sondern wenn so ein Fall eintritt, dann gilt der 3. Grundsatz. Also Gemeindeleiter gehören geehrt, Gemeindeleiter gehören geschützt und das 3. Gemeindeleiter gehören geprüft. Das sind die nächsten Verse. Also Paulus entwickelt das wirklich Satz um Satz. Er sagt, die, welche sündigen unter den Gemeindeleitern. Also sowas kann vorkommen. Die weise zu Recht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Also nachdem dieser Prozess gelaufen ist und man die Dinge geklärt hat und klar ist, dass da Sünde geschehen ist, dann muss das geklärt werden und dann muss das auch öffentlich deutlich gemacht werden. Ja, dieser Zusammenhang liegt nahe, dass Paulus hier irgendeinen speziellen Vorgang meint, der zu jener Zeit in Ephesus gelaufen ist. Und offensichtlich waren da Leute in den Führungskreis eingedrungen, die sich als falsche Lehrer entpuppten. Das ist das Thema, das sich durch den ganzen 1. Timotheusbrief hindurchzieht. Sie waren eingedrungen und entpuppten sich dann als falsche Lehrer. Und Paulus hatte den Ephesern das Problem ja Jahre vorher angekündigt. Er hatte ihnen das ja gesagt, bei dieser letzten Begegnung face to face, in Apostelgeschichte 20, da hat er ihnen das deutlich angekündigt. Da hat er gesagt in Vers 28, Apostelgeschichte 20, 28, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist zu Bischöfen eingesetzt hat, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und woher kommt die Gefahr? Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Reißende Wölfe werden in die Gemeinde eindringen, sagt Paulus. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Es wird teilweise von ihnen kommen, diese Zersetzung, sagt Paulus. Und darum seid wachsam. Also lasst das nicht laufen. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und es war offensichtlich jetzt die Situation, wo die Irrlehrer eindrangen in die Gemeindeleitung. Paulus schreibt, die am Sündigen sind. Das ist also ein beständiges Sündigen. Das ist nicht, dass einer mal eine Übertretung begangen hat, sondern dass einer beständig sich gegen die Gemeinde versündigt und gegen den Willen Gottes versündigt. Und Paulus sagt, wenn ihr merkt, dass eine Schuld vorliegt, dann dürft ihr das nicht unter den Teppich kehren. Sondern, Vers 20, die welche sündigen, weise zurecht. Und die Aufforderung richtet sich hier noch unmittelbar an Timotheus, der ist ja das Bindeglied zu den Aposteln, wie so eine Art Bischof. Aber ab der nächsten Generation übernahm die Aufgabe dann die normale Gemeindeleitung. Da es ein öffentliches Amt ist, sagt Paulus, ist auch eine öffentliche Klärung erforderlich. Falsche Lehre entlarven, Fehlverhalten benennen. Falsche Lehre entlarven, Fehlverhalten benennen. Und wenn in einem öffentlichen Amt Schaden angerichtet wird, dann muss das auch öffentlich geklärt werden, damit keine Missverständnisse zurückbleiben. Und das Ganze hat einen pädagogischen Effekt, sagt Paulus. Welchen nämlich? Also nach dem Motto, jeder ist zu etwas gut, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Genau das sagt Paulus hier, nämlich, damit sich auch die anderen fürchten. Damit jeder sieht, was dem geschieht, der Falsches in die Gemeinde hineinträgt. Das ist ein guter Effekt. Und dadurch kann der Sündigende immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Dort, wo Sünde deutlich wird, da muss die Gemeindeleitung auch handeln. Da darf sie sich nicht sozusagen hinter einem falschen Harmoniebedürfnis verstecken und sagen, ja, wenn wir das jetzt angehen, dann gibt's wieder Krach und so. Hoffentlich merkt es keiner. Sondern müssen die Dinge wirklich geklärt werden. In Liebe, aber sie müssen geklärt werden. Warum? Weil es um die Ehre Gottes geht. Es geht letztlich um die Ehre Gottes. Und die Ehre Gottes, ihr Lieben, ist wichtiger als alle Reputation vor Menschen. Es geht in dem, was wir hier tun, in erster Linie um die Ehre Gottes. Es geht die Ehre um die Ehre des Herrn Jesus. Und deswegen können wir nicht einfach tun, was wir wollen oder was uns man gerade der diplomatischste Weg zu sein scheint. Seine Ehre ist wichtiger als alles andere. Und er ist die Instanz, vor der auch unsere Gemeinde sich verantworten und rechtfertigen muss. Und darum beschwört Paulus den Timotheus hier geradezu, dass er ja keinen Rückzieher macht. Vers 21, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln. Das ist doch interessant. Paulus sagt, was wir als Gemeinde leben, das wird in der unsichtbaren Welt beobachtet. Und es soll auch vor den Engeln die Ehre des Herrn, der Gemeinde, die Ehre Jesu groß werden und verteidigt werden und geschützt werden. Und darum müssen wir so aufmerksam sein. Der ganze Himmel ist am Zustand der Gemeinde Jesu interessiert. Leute, das ist wichtig, was hier passiert. Die Engel schauen zu. Der Himmel schaut zu, was hier in der BEG Hannover läuft. Und deswegen sind wir nicht einfach unter uns. Wir können nicht machen, was wir wollen. Und darum muss Schuld auf geistliche, klare Weise bewältigt werden. Und Paulus macht das sehr differenziert. Er sagt, das überliest man so schnell, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht aus Zuneigung handelst. Also keine Bevorzugung und keine Benachteiligung. Gerecht heißt das, fair, keine Vorverurteilung ohne Zeugen, aber auch keine Günstlingswirtschaft. So nach dem Motto der Kumpanei, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und Paulus sagt, beides darf nicht sein. Um Jesu willen. Und wenn der Sünder überführt wird, dann kann er Vergebung bekommen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er in jedem Fall sein Amt behalten kann. Die Leitfrage ist dann immer, was dient jetzt der Ehre Gottes am meisten? Welche Entscheidung stützt auch den künftigen Dienst der Gemeindeleitung am meisten? Was dient der Gemeinde Jesu am meisten? Wenn er bleibt oder wenn er geht? Ich denke, in manchen Fällen ist die Sache ziemlich klar. Also beispielsweise, wenn ein Ältester wegen Untreue in seiner Ehe überführt wird oder wenn er gravierende Irrlehre verbreitet, dann wird die Entscheidung nicht zum Gehen sein, ihn aus seinem Amt zu entlassen. Aber in anderen Fällen ist die Sache nicht so eindeutig und erfordert eine längere Beratung und Prüfung und immer unter der Leitfrage, was dient der Ehre Gottes am meisten und was stärkt die Gemeinde Jesu am meisten? Das ist die Frage und manchmal wird es dann nötig sein, dass man einen Nachfolger für ihn beruft und findet. Und für diese Suche legt Paulus der Gemeinde einen letzten Grundsatz ans Herz. Und der gilt natürlich nicht nur bei Ältesten, der gilt bei jeglicher Berufung von Mitarbeitern. Aber er gilt eben bei der Berufung von Gemeindeleitern auch. Und erst recht, und das ist das Letzte, Gemeindeleiter gehören gründlich ausgesucht. Das ist der Vers 22. Wir haben gesagt, Gemeindeleiter gehören erstens geehrt, Gemeindeleiter gehören zweitens geschützt, Gemeindeleiter gehören drittens geprüft und Gemeindeleiter gehören viertens gründlich ausgesucht. Und das ist Vers 22. Die Hände legen niemanden schnell auf. Hände auflegen meint hier zur Einführung in sein Amt. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selber rein. Also wenn man jemanden in ein geistliches Amt einführte, dann wurde das oftmals davon begleitet, dass man ihm die Hände auflegte. Das hat nichts mit magischer Kraftausstattung zu tun, sondern das ist eine Symbolhandlung, eine öffentliche Beglaubigung. Diese Praxis hat ihre Wurzeln schon im Alten Testament. Sie drückt aus, dass ich mich mit jemandem identifiziere. Wenn man die Hände auf das Opfertier gelegt hat, dann hat man sich mit diesem Opfertier identifiziert und es ist dann für die Sünden gestorben. Handauflegung bedeutet Identifikation und diese Bedeutung gilt auch im Neuen Testament. Und wenn die Gemeinde einem Leiter die Hände auflegt, dann bedeutet das, wir identifizieren uns mit dir. Oder wenn einer im Auftrag der Gemeinde das tut. Wir identifizieren uns mit dir. Wir stehen dahinter, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wir glauben, dass du von Gott berufen bist. Wir wollen dich in deinem Dienst unterstützen. Und das symbolisieren wir und dokumentieren wir, indem wir dir vor allen die Hände auflegen. Und Paulus sagt, nicht zu bald. Berufe niemanden zu schnell. Berufe niemanden übereilt in ein Leitungsamt, der noch frisch ist und den vielleicht alle nett finden und wo man sagt, oh, der könnte es ja machen, mach's doch. Sondern Gemeindeleiter gehören gründlich geprüft. Ansonsten machen sich nämlich diejenigen, die zu schnell jemanden berufen, mitschuldig an den Fehlern, die daraus erwachsen. Also wer den Falschen einsetzt, trägt Mitverantwortung. Und darum bedarf es einer gründlichen Suche. Timotheus soll nicht den Falschen berufen und er soll sich eben selbst davor hüten, in die Sünden der anderen hineinzugeraten. In ihr falsches Verhalten oder aber ihre falsche Lehre. Denn wenn das passiert, wird er in seinem eigenen Leitungsamt geschwächt, in seinem eigenen Leitungsdienst geschwächt. Und darum sagt Paulus, Leute, Vorsicht mit schnellen Entscheidungen. Und darum haben wir uns auch bemüht, bei diesem Berufungsprozess uns Zeit zu nehmen. Das sieht unsere Gemeindeordnung so vor, die ist an dieser Stelle wirklich sehr, sehr besonnen. Unsere Gemeindeordnung ist an allen Stellen sicherlich sehr besonnen. Aber an dieser Stelle sieht sie wirklich einen entsprechenden zeitlichen Rahmen vor. Das ist ganz wichtig. Denn ein Mensch sieht erstmal nur, was vor Augen ist. Und wir müssen Gott fragen. Und Gott muss uns die richtigen Leute jeweils zeigen. Aber nicht nur für dieses Amt, sondern für alle Aufgaben. Spurgeon hat einmal gesagt, Gott bereitet den Mann für die Stunde und die Stunde für den Mann. Das macht Gott. Gott bereitet den Mann für die Stunde und die Stunde für den Mann. Und mögen wir immer erkennen, wie Stunde und Mann und bei anderen Aufgaben auch die Frau zusammenpassen. Und das funktioniert nicht in einem pragmatischen Schnellverfahren, sondern da gilt dann dieser vierte Grundsatz. Gemeindeleiter gehören geduldig ausgesucht. Wir kommen zum Schluss. Ich denke, es ist deutlich geworden, alles, was Paulus hier im Hinblick auf die Ältesten schreibt, das gilt grundsätzlich für jeden Dienst in der Gemeinde. Und wie gesagt, darüber können wir auch am Mittwoch bei unserem Mitarbeiterabend nochmal sprechen. Alle Mitarbeiter, alle Dienste in der Gemeinde gehören geehrt. Alle Mitarbeiter und Dienste in der Gemeinde gehören geschützt. Alle Mitarbeiter und Dienste in der Gemeinde gehören geprüft. Und alle Mitarbeiter und Dienste in der Gemeinde gehören geduldig ausgesucht. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn ein Mitarbeiter sich beispielsweise einmal nicht genug geschützt fühlt. Wenn du als Mitarbeiter den Eindruck machst, ich werde hier an meinem Platz im Grunde genommen im Stich gelassen. Ich rackere mich ab und kämpfe um Jesu Willen und keiner sieht es. Dann sag es bitte. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht, dass irgendein Mitarbeiter in irgendeiner Weise sich hier allein gelassen fühlt. Oder sich nicht genügend unterstützt fühlt. Oder sich nicht genügend geistlich getragen fühlt. Das wollen wir nicht. Und es ist unsere Sehnsucht und unser Gebet zu Gott und unser tiefer Wunsch, dass jeder wirklich sich auch mitgetragen weiß und hineingestellt in eine Phalanx, in der er eingebunden ist, um Jesu Willen. Helft uns dabei. Sagt, wenn ihr Unterstützung braucht oder wenn ihr jemanden seht, von dem ihr meint, er braucht mehr Unterstützung, als er bisher bekommt. Jesus will, dass wir so miteinander umgehen. Und Paulus führt das eben hier aus für die Ältesten. Es geht um eine innere Herzenshaltung, die wir gegenüber einander jedermann walten lassen sollen. Und Paulus nimmt die Ältesten gewissermaßen als Modell für alle Dienste und Ämter in der Gemeinde, weil die Ältesten besonders gefährdet sind, besonders angegriffen sind. Und das muss man auch sehen. Wenn die Ältesten in ihrem Dienst Fehler machen und in ihrem Dienst beschädigt werden, dann kann das für die Gemeinde besonders schlimme Folgen haben. Die können einfach besonders viel anrichten. Also zum Beispiel, wenn die Ältesten falsche Lehren zulassen oder sogar einführen, wenn sie falsche Mitarbeiter berufen, wenn sie Irrlehren vielleicht nicht erkennen, dann können sie eine ganze Gemeinde in die Irre führen und ihren Dienst für immer zerstören. Und umgekehrt gilt, wenn die Ältesten dem Herrn gehorsam sind und trotz all ihrer menschlichen Fehlerhaftigkeit richtige Entscheidungen treffen in der Regel, wenn die Ältesten sich nicht vom Zeitgeist verwirren lassen, wenn die Ältesten sich nicht durch Stimmungen manipulieren lassen, wenn die Ältesten nicht in erster Linie beliebt sein wollen bei Menschen, sondern treu vor dem Herrn, wenn die Ältesten mutig für die Wahrheit eintreten, ohne Menschenfurcht, dann schafft Gott dadurch einen Schutzraum für die ganze Gemeinde. Und dann kann die ganze Gemeinde auf geistlich solider Grundlage wachsen. Dann kann die Gemeinde Angriffe überstehen. Dann kann die Gemeinde Fehler erkennen und geistlich bewältigen und überwinden. dann kann die Gemeinde Wunden heilen und Tränen trocknen. Wenn die Gemeindeleitung ihren Dienst in enger Bindung an den Herrn Jesus ausrichtet, dann kann die Gemeinde in dunklen Zeiten eine Stadt auf dem Berge sein, ein Licht der Welt. Und dann kann die Gemeinde in verworrenen und haltlosen Zeiten eine Sturmburg sein und eine Zuflucht. Und ihr Lieben, darum ist die Leitungsfrage eine Schicksalsfrage. Wir bitten euch, betet, bitte betet für eure Gemeindeglieder und betet für eure Gemeindeleiter. Und tragt uns in unserem Dienst. Und Paulus hat uns hier in diesen Versen gezeigt, was das praktisch bedeutet. Gemeindeleiter gehören geehrt, geschützt, geprüft, geduldig ausgesucht. Und wir sind nun dankbar, dass diese Suche zum Ziel geführt hat für die nächste Amtsperiode und dass wir unsere Gemeindeleiter heute wieder öffentlich für die nächste Phase einführen durften. Und jetzt lasst uns gemeinsam vorangehen. Jetzt lasst uns gemeinsam vorangehen, indem wir auf unseren Herrn schauen und seinem Wort folgen. Er ist unser eigentlicher Gemeindeleiter, wie Zinzendorf gedichtet hat. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder und Schwestern. Er ist unser, wir sind dein, wir sind sein. Der Herr ist der wahre Gemeindeleiter. Aber unser Herr ist noch viel mehr. Er ist unser König. Er ist unser guter Hirte. Er ist unser Retter. Ihm wollen wir folgen und gehorchen. Ihm, um seiner Ehre willen. Und dann werden wir auch einander tragen und stützen und versorgen. Und dann, ihr Lieben, wird unter uns das geschehen, was christlichen Eheleuten oftmals in einer kirchlichen Trauung zugerufen wird. Ihr sollt so miteinander leben, dass einer den anderen mit in den Himmel bringt. Diesen Dienst lasst uns in Liebe und mit Freude aneinander tun. Amen.